Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst heute und ich möchte Ihnen ein bisschen etwas erzählen darüber, wie meine Traumgemeinde aussieht. Wir werden ja, oder die Gemeindeglieder, in der nächsten Zeit ihre Gemeindeleitung wählen oder bestätigen und Sie haben bestimmt eine Vorstellung, wie Ihre Gemeindeleitung aussehen soll. Aber wir haben auch eine Vorstellung, wie die Gemeinde aussehen sollte. Und ich möchte vielleicht dazu sagen, das ist nicht die Vorstellung der Gemeindeleitung oder der Ältesten, sondern das ist meine Vorstellung, ganz persönlich. Und wir hatten in der letzten Woche, am letzten Sonntag einen Gottesdienst, da war dieses Bild, wo Petrus aus dem Boot steigt. Und das war das Symbol dafür, dass Menschen aus dem Boot steigen können, in, wenn man so will, in eine andere Dimension, in die Dimension des Glaubens. Und ich bin der Meinung, auch eine Gemeinde kann aus dem Boot steigen. Und darüber möchte ich euch, möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Vollmacht oder die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der die Herrlichkeit Gottes präsent ist, spürbar ist. Das ist meine Vision einer Gemeinde. Und wenn man sich mal anschaut, was gibt es so für Möglichkeiten? Wir haben eine vielleicht ein bisschen versucht zu erproben, eine Möglichkeit, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, ist Lobpreis. Und wir haben in der Schriftlesung eine Stelle gehört, als der Tempel eingeweiht wurde, als die Gemeinde, die Priester, alle gemeinsam Lob Gott gepriesen und gelobt haben, als wären sie eine Stimme. Und plötzlich füllte sich der Raum, der Tempel mit Rauch, das ist das Zeichen des Heiligen Geistes. Da war Gott gegenwärtig. Und ich habe das ganz persönlich auch erlebt, dass, nachdem ich lange ein Kopfchrist war, dass der Lobpreis einen Kanal öffnet zu Gott, den man über den Kopf nicht bekommen kann. Und deswegen ist der Lobpreis meiner Ansicht nach eine ganz wichtige Sache. Aber wir haben ja so eine bestimmte Vorstellung, was ist denn Lobpreis? Meistens denkt man so an charismatische Gemeinden. Lobpreis müssen bestimmte Lieder sein, muss man sich bestimmt bewegen oder die Hände hochheben oder irgendetwas. Aber ich denke, Lobpreis ist eben kein bestimmter Musikstil. Lobpreis ist eine Haltung. Und durch die ganze Bibel, durch das Alte bis zum Neuen Testament, zieht sich Lobpreis Gottes. In ganz unterschiedlichen Formen, in ganz unterschiedlichen Melodien. Und ich freue mich drauf, wenn ich irgendwann mal David treffe im Himmel, wenn er mir seine Psalmen vorsingt. Den Lobpreis im Alten Testament. Leider haben wir keine Noten von ihm. Wir wissen nicht, wie er gesungen hat. Aber wir werden ihn erleben. Ist das nicht schön? Dass wir alle die Rotte und Korach oder wie sie alle hießen, dass wir sie alle erleben werden, wie sie singen im Himmel. Und dann haben wir vielleicht auch viel schönere Stimmen. Gott lebt, oder die Herrlichkeit Gottes zeigt sich im Lobpreis seiner Gemeinde. Aber heute möchte ich auch hauptsächlich um eine andere Art von Herrlichkeit Gottes oder von einer anderen Herrlichkeit sprechen, und zwar als eine Folge der Vollmacht. Und ich bin ganz sicher, Gott möchte seiner Gemeinde Vollmacht geben. Es muss ein Unterschied sein, ob sich irgendein Verein trifft, die eine gemeinsame Ausrichtung, ein gemeinsames Hobby oder so etwas haben, oder ob sich eine Gemeinde Gottes trifft. In einer Gemeinde Gottes muss mehr passieren. Das ist meine feste Überzeugung. Wir haben viel erreicht, wenn man sich hier anschaut, was hier alles steht, mit der Empore, die wir jetzt einweihen wollen. Aber die Frage ist, ist das alles oder hat Gott noch viel mehr vor mit uns? Ich möchte einfach mal so ein paar Bibelstellen Ihnen zeigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so lest. Da heißt es, und er sah einen Feigenbaum an dem Wege und ging hin und fand nichts daran als Blätter und sprach zu ihm, nun wachse auf dir niemals mehr Frucht. Und der Feigenbaum verdorrte sogleich. Und als die Jünger sahen, verwunderten sie sich und fragten, wie ist der Feigenbaum so rasch verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, So werdet ihr nicht allein Taten wie die mit dem Feigenbaum tun, sondern wenn ihr zu diesem Berge sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen. Und alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, so werdet ihr es empfangen. So gibt es eine ganze Reihe von solchen Sätzen in der Bibel, wo man so manchmal denkt, ach, wäre das schön, ne? Man liest das drüber und sagt, ist das einfach zu schön, um wahr zu sein? Oder trifft das wirklich uns? Meint er uns damit? Von euch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Oder der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun. Größere Werke als Jesus, mehr als Tote aufzuerwecken. Und wenn man mal sich anschaut, was sind das für Werke gewesen, die Jesus getan hat? Wenn man, sagen wir mal, das auf so eine Kernaussage zusammenfasst, dann kann man sagen, Jesus hat gepredigt, Jesus hat befreit von Dämonen und Jesus hat geheilt. Das waren die wesentlichen Taten, die Jesus getan hat. Und genau das hat er seine Jünger gelehrt, das auch zu tun, heißt er in Matthäus 10. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht aber und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Exakt das, was Jesus getan hat, hat er seinen Jüngern aufgetragen und exakt das haben sie auch dann getan. Sie zogen aus und predigten, man soll Buße tun, man soll umkehren zu Gott. Und sie trieben viele böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Genau das ist passiert. Und im letzten Kapitel des Markus-Evangeliums heißt es, folgende Zeichen werden ihnen, nachdem ihr nach Himmelfahrt sozusagen, nach Pfingsten folgen, sie werden böse Geister austreiben, das ist der Befreiungsdienst. Sie werden in neuen Zungen reden, das ist die Sprachenrede. Sie werden Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie sind sozusagen immun gegen Gifte. Sie werden auf Kranke die Hände legen und sie werden genesen. Es steht in der Luther-Übersetzung, es wird besser mit ihnen werden, aber das stimmt nicht. Es heißt wirklich, sie werden genesen. Sie werden kalos exousien, das heißt, sie werden sich richtig gut fühlen. Und auch das ist, wenn man mal sich die Apostelgeschichte anschaut, genau passiert. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, so heißt es dort. Und als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat, denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht und es entstand eine große Freude in dieser Stadt. Und diese begleitenden Zeichen, die Gott sozusagen seinen Jüngern zugesagt hat, die hatten auch eine evangelistische Wirkung. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Und auch Auferweckung von Toten können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Und Petrus kniete nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Und das wurde in ganz Joppe gekannt und es kamen viele zum Glauben an den Herrn. Auch das ist die Geschichte mit den Schlangen. Können wir nachlesen, und zwar bis im letzten Kapitel der Apostelgeschichte. Das hat nicht irgendwann aufgehört, sondern es ging, solange darüber berichtet wurde, finden wir das. Diese Zeichen werden also bis zum Ende der Apostelgeschichte berichtet. Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest. Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles. Er war immun gegen Gift. Und dann ging es gleich weiter. Es geschah aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhe da niederlag. Zudem ging Paulus hinein und betete und legte die Hände auf ihn und machte ihn gesund. Und als das geschehen war, kamen auch die anderen Kranken der Insel herbei und ließen sich gesund machen. Es war offensichtlich damals etwas ganz Selbstverständliches. Paulus hat da gar nicht großartig irgendwas dazu geschrieben, dass jetzt eine ganz besondere Sache da passiert, sondern es war einfach, ich würde fast sagen, das Normale in der Zeit. Warum macht Gott das? Was hat Gott für ein Motiv damals gehabt oder vielleicht noch heute? Also was ist das Motiv Gottes an dieser Geschichte? Sie aber zogen aus und predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. Das heißt, was hier passiert ist, ist, dass Gott das, was die Jünger gepredigt, gesagt haben, bestätigt. Dass die Leute gemerkt haben, das ist nicht einfach etwas, was irgendeiner sich überlegt hat, was er uns jetzt erzählen will, sondern da passieren Sachen, die sind nicht normal. Das, was er sagt, da muss irgendwas dahinter sein, was Menschen nicht können, was eine übernatürliche Macht braucht. Und wir können das sehen, dass das bis heute so ist. In Idea habe ich vor einigen Monaten gelesen über diese gewaltigen Erweckungen, die es in China gibt. Und dass es dort bei so gut wie allen Neubekehrten in der Verwandtschaft oder im Bekanntenkreis Heilung gegeben hat. Es gibt so gut wie keinen Chinesen, der zum Glauben kam, bei dem nicht irgendwo in seinem Verwandten oder Bekanntenkreis Heilung passiert ist. Und ich selber habe das in sogenannten Heilungsgottesdiensten, jetzt will ich mal offen lassen, wie man dazu steht. Wir haben immer wieder erlebt, wenn wir sowas angeschaut haben, dass anschließend nach diesen Heilungsgottesdiensten immer 10, 20, 30 Leute kamen und Christ wurden. Das heißt, diese Zeichen sind einfach so beeindruckend für Menschen, die Gott nicht kennen und die einfach nur bisher an das geglaubt haben, was man sich so vorstellen kann in unserer Welt. Wenn man krank ist, geht man halt zum Arzt. Und plötzlich erleben die, dass da Kranke gesund werden. Einfach so von jetzt auf gleich, ohne Arzt. Und da passiert genau das Gleiche, wie damals passiert ist, vor 2000 Jahren. Und das zweite Motiv, was es letzten Endes geht, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Es geht also nicht darum, dass wir irgend so ein spirituelles Event haben und uns mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, produzieren können, sondern es geht um Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit zeigt sich darin, dass er sozusagen das tut, worum wir ihn bitten. Und das ist natürlich jetzt die große Frage, an die man sich immer wieder stellt, hat auch die ganze Kirchengeschichte durch. Galt das jetzt nur damals, nur für die Apostel? Oder muss man bestimmte Fähigkeiten haben, muss man ein ganz bestimmter Mensch sein, damit das bei uns auch passiert? Oder gilt das vielleicht nur 50 Jahre nach dem Tod von Christus, bis die letzten Apostel gestorben waren? Oder nur in ganz bestimmten Situationen, in der Mission zum Beispiel? Ja, und wenn es nur für ganz bestimmte Leute gilt, ja, für wen dann? Gibt es da irgendwelche Dinge, an denen man sich festmachen kann? Es gibt viele Einwände. Ich habe viele Einwände gehört, warum das heute alles nicht mehr sein kann. Ein Einwand ist zum Beispiel Markus 9 bis 20, wo ich daraus zitiert hatte, das sind die Zeichen, die denen folgen. Das ist ja erst im zweiten Jahrhundert dazugekommen. Das ist natürlich die Frage, wenn etwas in der Bibel steht im Neuen Testament und es kam erst später dazu, ist es dann nicht mehr Bibel? Ist es dann unglaubwürdig? Man kann natürlich eins sagen, wenn dieser Zusatz dazugekommen ist, vielleicht 100 Jahre nachdem Jesus gelebt hat, dann ist es doch eigentlich gerade eine Bestätigung dafür, dass das passiert ist. Also selbst wenn man sagt, das war ja jetzt nicht von Markus, was da drin steht, sondern das haben irgendwelche Leute dahinter reingeschrieben, dann war das nach meiner Auffassung etwas, was die Leute aus der Erfahrung der letzten 100 Jahre dann berichtet haben. Das ist dann auch wirklich passiert und zwar nicht nur so lange, wie die Apostel da waren, sondern offensichtlich noch sehr viel länger. Und wenn man sich vielleicht diesen Einwand noch mal etwas genauer anschaut, dann müsste man natürlich sehen, dass diese Stelle Markus 16 in einem ganz bestimmten Zusammenhang steht, nämlich Matthäus letztes Kapitel 28, dem sogenannten Missionsbefehl. Und wenn man natürlich jetzt sagt, das Ganze gilt nur für Apostel, dann müsste man natürlich konsequenterweise sagen, dann gilt auch der Missionsbefehl nur für Apostel. Haben wir ihn nicht mehr? Ich denke, das lässt sich nicht teilen. Entweder das gilt für uns heute oder es gilt eben nur für die Apostel, dann haben wir auch keinen Missionsauftrag mehr. Und ein nächster Einwand, den man gerne hört, ist, ja, das tritt ja nur in Missionsgebieten auf. Es ist ganz, ganz offensichtlich. Solche Zeichen treten sehr viel mehr in Missionssituationen auf. Aber die Frage ist, gibt es irgendwo ein größeres Missionsfeld als bei uns? Mit etwa 3% oder weniger als 3% wiedergeborener Christen? Wo ist denn eigentlich Mission, wenn nicht bei uns? Sind wir nicht Missionssituation? Wenn man so will, eigentlich ja par excellence sozusagen extrem wenig gläubige Christen. In fast jedem afrikanischen Land gibt es prozentual mehr wiedergeborene Christen als bei uns. Also wenn Missionssituation, dann doch bestimmt hier. Oder das ist doch keine Verheißung, die so einen ganz normalen Christen betrifft. Da gibt es doch bestimmt Leute, die dafür ausgewählt sind. Oder ich möchte mal sagen, das ist etwas, was ich dann noch extra tue. Ich bin also ein ganz normaler Christ. Und damit sich der Herr mal so ganz besonders über mich freut, mache ich dann noch mal so was Extras dazu. Aber ich kann das auch nicht sehen. Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht nur erwählt, sondern habe bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Das ist nicht etwas, wo wir sagen können, naja, das machen wir, wenn wir mal Lust haben. Sondern Gott hat uns beauftragt damit. Das ist unsere Aufgabe, das zu tun. Damit eure Frucht bleibt, damit ihr, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen erst euch gebe. Das ist sozusagen gebunden an einen Auftrag, den Gott seinen Leuten, den Christen, nicht irgendwelchen speziellen, ich sehe da nirgendwas von irgendeinem speziellen Christen, geben will. Und wenn man sich das mal, diese ganzen Stellen mal anschaut und mal daraufhin untersucht, ist da irgendetwas drin, wo man sagt, das gilt für bestimmte Situationen, das gilt für bestimmte Menschen oder sowas, dann kann man nirgendwo in all diesen, Sätzen finden, dass das einen für einen bestimmten Zeitraum nur gilt, bis, was weiß ich, 70 nach Christus oder sowas, oder dass das auf eine bestimmte Personengruppe oder auf bestimmte Situationen begrenzt ist. Nirgendwo steht das. Man kann alle möglichen Theologien machen, kann sagen, aus dem ganzen Kontext könnte man nur dieses und jedes und alles Mögliche interpretieren, aber ich lese die Bibel zunächst mal so, wie sie da steht. Und da sehe ich das nicht. Und die andere Sache ist natürlich, wenn wir die Möglichkeit hätten, das zu tun, warum tun wir es nicht? Können wir es verantworten, dass Menschen weiter in Krankheit bleiben, nur weil wir nicht mehr mit Heilung rechnen? Oder weil wir durch unseren Unglauben auch andere daran hindern zu heilen? In Jakobus heißt es, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Ich denke, das ist ein echter Auftrag für die Gemeinde, das zu tun. Und die Gemeinde hat nicht die Wahl, es zu tun oder es zu lassen. Sie hat es zu tun. Und dann muss man sich natürlich als nächstes fragen, warum passiert das nicht überall? Ich kann nicht sagen, dass es nirgendwo passiert. Ich habe das überall erlebt. Also nicht überall, aber in mehreren anderen Gemeinden, Situationen und so weiter. Es passiert. Es ist nicht so, dass das heute nicht mehr passiert. Aber warum passiert es nicht überall? Gibt es also bestimmte Bedingungen für diese Zeichen der Vollmacht? Und es gibt eine Bedingung, die man immer wieder findet. Und ich will einfach das mal in dem Zusammenhang nochmal wiederholen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und das ist eine ganz deutliche Bekräftigung, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und der wird noch größere als diese tun. Oder die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. Und jetzt kommen diese ganzen Zeichen in Markus. Das heißt, die einzige Bedingung, die Gott hier stellt oder die Jesus Christus oder die Apostel hier gestellt haben oder aufführen, heißt, wer glaubt. Jeder, der glaubt, kann diese Dinge tun. Nirgendwo eine Einschränkung. Jeder, der glaubt, kann das tun. Das heißt, es ist die einzige Bedingung. Und man müsste eigentlich jetzt sagen, für den, der glaubt, ist das das Normale, ist das der Standard. Und nicht etwas ganz Außergewöhnliches. Und die Frage ist, wenn wir jetzt hier unsere Gemeinde sehen und sagen, ist doch super, was wir hier geschaffen haben, was hier alles steht und wie toll wir sind. Ne? Wenn ich das mal messe an dem Standard Gottes, dann muss ich sagen, wir sind weit weg von dem, was Gott für die Gemeinde vorgesehen hat. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Bibel ist manchmal so ein sowohl als auch. Aber wenn sie es ganz genau machen will, dann schließt sie auch die andere Richtung aus. Und auch das sehen wir. Das heißt, wenn wir nicht glauben, was passiert dann? Ein Beispiel, aus dem Jesus, als Jesus seine Jünger ausgeschickt hat, da kommt ein Mann zu ihm und sagt, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Und als sie dann alleine waren, traten seine Jünger zu ihm und als sie allein waren, fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Also, auch das andere gilt, wenn unser Glaube eben ein Kleinglaube ist, dann wird das nicht passieren. Und noch ein weiteres, wir können mit unserem Klein- oder Unglauben auch daran, andere daran hindern, das zu tun, was Gott eigentlich tun möchte. Das klassische Beispiel ist, dass Jesus in Nazareth nichts tun konnte. Das ist der Sohn Gottes, der sozusagen überall Wunder und Taten und alles Mögliche gemacht hat. In Nazareth konnte er nichts tun. Nicht eine einzige Tat, heißt es da. Außer, dass er einen wenigen, und wenn man das Griechische genau anschaut, ist eigentlich nicht mal richtig Kranke, sondern eher kränklich, die Hände auflegte und sie heilte und er wunderte sich über ihren Unglauben. Das heißt, die Gemeinde hat nicht nur die Verantwortung dafür, dass sie sozusagen die Vollmacht Gottes, die sie für die Gemeinde vorgesehen hat, für Einzelne oder vielleicht viele Menschen in der Gemeinde, nicht in Anspruch nimmt, sondern dass sie möglicherweise auch vollmächtige Menschen daran hindert, in der Gemeinde zu wirken, weil sie nicht glaubt, dass das geht. Jetzt ist Unglaube, da müsste man jetzt eine Predigtreihe drüber halten. Das lässt sich mit einem Wort gar nicht erklären. Ich will nur vielleicht mal zwei Beispiele dafür geben. Ich denke, Unglaube kann auch dadurch entstehen, dass wir eine gestörte Beziehung zu Gott haben. Bin ich im täglichen Leben der Mann oder die Frau Gottes, die ich oder der ich sein sollte, auch und gerade in der Familie? Kann Gott an mir Großes anvertrauen, wenn ich im Kleinen nicht treu bin? Und ich muss mich da selber wirklich auch an der eigenen Nase fassen. Wir haben uns manchmal daran gewöhnt, gerade in der Familie, ich glaube, die Familie ist das allerschwierigste Feld. Was jemand geistlich ist, das zeigt er in der Familie. Und man hat sich an bestimmte Verhaltensweisen gewöhnt, wo ich mich dann fragen muss, du, das kannst du nicht machen. Das fällt mir gar nicht mehr auf. Und ich denke, dass ich eine große Aufgabe habe, in meiner Familie, die ja nur noch aus meiner Frau besteht, das zu leben, was ich glaube. Und das ist eine Aufgabe, die reicht wahrscheinlich einige Jahre, vielleicht bis an mein Lebensende. Aber ich muss mich wirklich fragen lassen, bin ich das, was ich eigentlich sein sollte vor Gott, besonders auch in der Familie? Und ich habe einfach entdeckt, ich bin das nicht. Ich bin das bei weitem nicht. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum die Vollmacht nicht da ist, so wie sie sein könnte. Ich würde sagen, Unglaube heißt manchmal auch, dass wir nicht wissen, was haben wir denn für einen Auftrag? Was dürfen wir denn? Um was dürfen wir denn bitten? Oder was dürfen wir der Krankheit sagen, fahre hier aus? Oder dürfen wir das nicht? Es wird ja in der Gemeinde so gut wie nicht darüber gepredigt. Was ist denn eigentlich unsere Vollmacht? Was ist unser Auftrag? Was heißt es überhaupt, im Namen Jesu etwas zu tun? Ich will das mal an einem Beispiel klar machen. Nehmen wir mal einen Polizisten. Der Polizist hat eine winzige rote Kelle und damit kann er jetzt einen riesigen Lastzug stoppen. Und wenn der nicht stehen bleibt, dann bekommt das nicht mit dem Polizisten zu tun, sondern mit der gesamten Staatsmacht. Im Namen Jesu etwas zu tun oder im Namen des Staates, im Namen des Volkes etwas zu tun, heißt, ich habe die Autorität, der Polizist, den kann man daran erkennen, der hat eine Uniform an. Dann weiß ich, er tritt jetzt nicht als Privatperson auf, sondern er tritt im Namen des Staates auf. Und er hat einen Auftrag, den er ausführen muss. Es ist nicht seine persönliche Idee, dass er jetzt diesen LKW anhält, sondern er hat einen Auftrag. Du sollst den kontrollieren. Das heißt nicht, wir bestimmen, was dran ist, sondern unser Auftraggeber sagt, was wir zu tun haben. Und unsere Uniform ist der Heilige Geist, ja, in, wenn man so will, das ist die Vollmacht, mit der wir kommen. Und wir sind dort in der Vollmacht dessen, der uns sendet. Also wenn wir sagen, diese Krankheit soll geheilt werden, dann sind es nicht wir, die sagen, die Krankheit wird geheilt, sondern Jesus Christus heilt durch uns. Wir sind, wenn man so will, ja, der Kanal, durch den Gott wirken will. Und Gott hat merkwürdigerweise das an uns gebunden. Das heißt ja immer, ja, Gott ist doch souverän und er kann doch heilen, wen er will. Aber er macht es nicht. Er sagt, euch schicke ich hin, euch gebe ich die Vollmacht und ihr sollt es tun, in meinem Namen, in meinem Auftrag und in meiner Vollmacht. Es gibt ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie jemand im Namen Gottes auftritt. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, ja, kennen Sie sicher. David und Goliath. Da ist dieser Riese Goliath und der, wenn man so will, der pöbelt das Heer der Israeliten an und sagt, da kommt doch mal einer hier raus von euch, Schlappschwänzen, ja. Wer nimmt es denn mit mir auf? Kein Mensch ist da, der es aufgenommen hätte. Und selbst der Größte, der um Haupteslänge sozusagen über alle drüber geragt hat, der König Saul, der hat sich nicht getraut. Er ist nicht hingegangen. Und dann kommt dieser kleine David, ein Hirte, der erstmal versucht hat, in der Uniform oder in dem Panzer des Saul da weiterzukommen. Da ist er umgestolpert, also das war nicht so seine Sache. Er konnte mit der Rüstung nicht umgehen. Also hat er alles weggetan und hat einfach seine kleine Schleuder genommen. Das war alles. Aber das war nicht das Entscheidende. Er sagte, du kommst zu mir mit Schwert und Spieß, mit deiner ganzen Rüstung und was auch immer du kommst. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Das ist Autorität. Er kommt im Namen des Herrn Zebaoth. Und da gibt es nichts, was darüber geht. Und Gott hat das gerichtet, dass er ihn mit seiner Schleuder genau an der richtigen Stelle getroffen hat. Jetzt muss man sich natürlich fragen, wir haben jetzt bisher gesprochen über Dinge, die einzelne Menschen können. Was gilt denn jetzt für die Gemeinde? Paulus sagt das ziemlich, oder er kleidet das in eine rhetorische Frage. Er sagt, sind denn alle Apostel? Sind alle Propheten? Sind alle Lehrer? Sind alle Wundertäter? Haben alle die Gabe, gesund zu machen? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? Nein. Also offensichtlich ist es in der Gemeinde nicht so, dass jeder alles kann. Das kann man jetzt interpretieren, dass man sagt, in der Gemeinde gibt es immer Leute, die schon lange dabei sind, Leute, die kurz dazukommen, die können das vielleicht gar nicht können. Aber es ist wohl nicht das Normale, dass in einer Gemeinde das alles sozusagen gleichzeitig bei allen vorhanden ist. Und er sagt dann, Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, Menschen, die gesund machen können, Menschen, die helfen können und Menschen, die leiten. Und in einer anderen Stelle sagt er, dass es gibt durch einen Geist Menschen die Gabe, von der Weisheit zu reden, von der Erkenntnis zu reden, Glauben, prophetisch zu reden, die Geister zu unterscheiden, in Zungen zu reden und sie auszulegen. Das heißt, Gott sagt, das gebe ich in die Gemeinde. Ich kann mich noch gut erinnern, als vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, vielleicht 10 Jahren, Professor Seiß bei uns damals in der Schule noch eine Predigt gehalten hat. Und er fragte, wer redet denn bei euch in Zungen? Dann war sozusagen betretenes Schweigen, fast Entsetzen. Michael Martens war völlig außer Fassung. Und als er dann noch sagte, dann wird es aber höchste Zeit, dann war sozusagen Polen offen. Er hatte ein Tabu gebrochen. Das heißt, wir haben ein ganz merkwürdiges Verhältnis in manchen Gemeinden zu solchen Gaben, die Paulus als, ich würde mal sagen, was völlig Normales nimmt. Wir werden gleich noch mal ein bisschen drauf kommen. Paulus sagt nicht, und das ist, man kann ja alles immer in zweierlei Richtungen man kann ja immer von beiden Seiten vom Pferd fallen. Paulus sagt nicht, wer nicht in Zungen redet, ist kein Christ oder hat nicht den Heiligen Geist. Diese Meinung gibt es ja auch. Jeder, der den Heiligen Geist hat, muss in Zungen reden. Das steht da nicht. Paulus sagt aber auch, ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet. Also für keinen ist das ausgeschlossen, aber es ist offensichtlich nicht so und es war auch nicht in der Gemeinde in Korinth damals so, dass eben das alle getan haben. Aber es muss wohl so gewesen sein, dass es doch eine ganze Reihe waren, also so viele, dass Paulus sich veranlasst sah, das Ganze mal in irgendeine Reihe zu bringen. Ja? Da redeten alle wild durcheinander, das habe ich auch mal erlebt in Amerika, fand ich auch nicht so gut. Also das heißt, Paulus möchte, dass das Ganze in einer Ordnung passiert. Und er sagt einfach, wenn jemand in Zungen redet, höchstens zwei oder drei und einer nach dem anderen, nicht alle gleichzeitig, und einer muss es auslegen können. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde und rede für sich selber und für Gott. Das heißt, diese Zungenrede in der Gemeinde nur dann, wenn sie ausgelegt werden kann. Und wer das kann, der hat sozusagen gleich die nächste Stufe für sich. Wer in Zungen redet, der bete, dass er es auch auslegen könne. Ja? Also ich kenne eine Menge Leute, die in Zungen reden, aber ich kenne, wenn ich genau genommen bin, keinen, der es auslegen kann. Ich weiß nicht, ob es keinen gibt. Es gibt bestimmt welche, aber ich kenne jedenfalls keinen. Das scheint doch nochmal etwas anderes zu sein. Und man hat ja auch mal gesagt, ja, mit Zungen reden, das ist ja nichts anderes, als dass jemand in einer anderen Sprache spricht. Wir sehen das ja in der Apostelgeschichte nach Pfingsten. Da hörten die Menschen sozusagen, dass die Apostel in ihrer Sprache redeten, obwohl sie das die gar nicht konnten. Ich habe das einmal gehört von einem messianischen Juden, Ari ben Israel, der war in einer Gemeinde in Griechenland, da redete jemand in Hebräisch, der nicht Hebräisch konnte. Und er konnte es verstehen. Aber ich denke, das ist nicht gemeint. Jedenfalls ist es nicht das Normale. Diese Zungenrede ist eine Sprache, die wahrscheinlich keine menschliche Sprache ist, die man einfach übersetzen kann. Sondern sonst würde Paulus nicht sagen, wer es auslegen kann. Also eine Auslegung ist etwas anderes als eine Übersetzung. Ich will einfach jetzt, wenn man so will, auf dieses Thema nur mal eingehen, weil das in der ersten Christengemeinde etwas völlig Normales ist. Und irgendwie hat sich im Laufe der Kirchengeschichte das so entwickelt, als sei das nun ein ganz was Schlimmes, wenn das in einer Gemeinde vorkommt. Und ich denke, wir sollten uns an dem orientieren, was damals war. Und Paulus sagt auch nicht, die Zungenrede ist nur das Allergrößte, sondern strebt nach den größeren Gaben und interessanterweise stellt er ja zwischen diese beiden Abschnitte, wo es um die Zungenrede geht, das Hohelied der Liebe. Denn es besteht immer die Gefahr, dass jemand sagt, ich kann ja etwas, was du nicht kannst. Ich rede in Zungen und du nicht. Oder ich kann es auslegen und du nicht. Das heißt, da steckt immer so ein bisschen die Gefahr drin, dass man sich dann überhebt und sagt, ich bin jetzt was Besseres. Und deswegen sagt Paulus ganz klar, das Allerhöchste ist die Liebe. Und wenn ich in Engelszungen reden könnte, ob das jetzt Zungenrede ist oder nicht, ist eine andere Frage, und hätte alle Weisheit und den Glauben, dass ich Bergen versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Nichts. Das heißt, diese ganzen Geschichten sind nicht dazu da, um uns geistlich zu profilieren, sondern sie sollen uns selbst erbauen, aber sie sollen vor allen Dingen der Gemeinde helfen. Sie sollen die Gemeinde erbauen. Das ist die Idee dieser ganzen Gaben. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Die ist schon sehr viel seltener als das andere. Aber es ist ein Auftrag an uns. Das heißt, nicht jeder in der Gemeinde wird jede Gabe haben. Aber ich denke, wenn ich die Bibel verstehe, alle Gaben sollten in der Gemeinde vorhanden sein. Nicht jeder hat jede Gabe. Aber es ist etwas, würde ich mal sagen, es fehlt etwas in der Gemeinde, wenn sozusagen einzelne Gaben gar nicht da sind in der Gemeinde. Und jeder sollte für sich selber, denn das kann die Gemeinde nicht für uns tun, jeder sollte für sich selber nach diesen Geistesgaben streben. Wenn wir uns das also mal zusammenfassen, dann müsste man sagen, warum kann Gott seine Herrlichkeit nicht so zeigen, wie es vielleicht anderswo tut? Das heißt, fragen wir uns, liegt das an uns? Fehlt uns irgendwas? Fehlt uns Glaube? Fehlt uns Vollmacht? Fehlt uns irgendwas? Oder sagen wir, nee, das kann eben nicht mehr sein und wir suchen uns eine Theologie, die uns bestätigt, dass das eben heute nicht mehr sein kann. Und ich halte das, ganz ehrlich gesagt, für den falschen Weg. Ich denke, dass das, was damals stand und was damals normal war in einer Gemeinde, das sollte auch heute bei uns das Normale sein. Und wenn Sie mal den Epheserbrief lesen, dann muss man sehen, Paulus war 3 Jahre lang in Ephesus. Also eine der Gemeinden, wo er am längsten gelehrt hat, jeden Tag. Die wussten alles. Und trotzdem schreibt er an diese Gemeinde, dass sie sich mal erinnern müssen, was für eine Vollmacht sie doch haben. Also offensichtlich hatten die Epheser ein paar Jahre, nachdem Paulus weg war, das schon wieder halb vergessen. Und er sagt, darum gedenke ich euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch gebe erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Und deswegen wünsche ich mir eine Gemeinde, die aus dem Boot steigt und sich an den Standards Gottes orientiert und nicht an den Standards, was wir vielleicht für gut finden und was für unsere Verhältnisse schon ganz ordentlich ist, was wir hier auf die Beine gebracht haben. Amen.